Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Die ukrainische Hafenstadt Odessa ist in westlichen Medien aktuell, vor allem im Zusammenhang mit dem Schiffstransport von Getreide, präsent. Odessa aber war eines der bedeutendsten Zentren jüdischer Kultur in Osteuropa, in einer Region, die ja an jüdischer Geschichte und Kultur nicht eben arm ist. Odessa gilt unter anderem als Wiege der zionistischen Bewegung. Noch Ende des 19. Jahrhunderts war fast ein Drittel der Bevölkerung der Stadt jüdisch. Wie an vielen Orten der ehemaligen Sowjetunion lag das jüdische Gemeindeleben in der sowjetischen Zeit praktisch brach und erlebte erst nach Ende des Kalten Kriegs eine Art Aufschwung. Aber das rege Gemeindeleben ist mehr als ein Dreivierteljahrhundert nach Ende des Zweiten Weltkriegs erneut bedroht. Wir schauen gleich nach Odessa und berichten, wie jüdische Gemeindemitglieder den Krieg gegen ihr Land wahrnehmen. Und im zweiten Teil der Sendung geht es um das Freiwilligenjahr, aber nicht das freiwillige soziale Jahr, sondern das freiwillige Ordensjahr. Ein Jahr Leben in einer Klostergemeinschaft mit klaren Regeln. Über die ukrainische Hafenstadt Odessa haben noch vor gar nicht langer Zeit Juden gesagt, hier fühlen wir uns wohl, hier fühlen wir uns sicher. Aber auch hier, wie überall in der Ukraine, ist das nach dem Ende der Sowjetunion wieder aufgeblühte jüdische Leben bedroht. Viele Jüdinnen und Juden haben, wie viele andere Ukrainer ja auch, das Land verlassen müssen. Aber das Gemeindeleben in Odessa geht trotzdem weiter, auch im Krieg. Und dass die Menschen der Gemeinde in diesen Zeiten noch mal näher zusammengerückt sind, das sehen manche von ihnen als Zeichen von Hoffnung. Florian Kellermann hat das jüdische Gemeindezentrum Migdal in Odessa besucht.
Anfang Februar feierte Kira Werchowska noch ein großes Jubiläum. Das jüdische Gemeindezentrum Migdal in Odessa bestand da seit genau 30 Jahren. Und ebenso lang war Kira Werchowska seine Leiterin. Ein Gemeindezentrum für Menschen zwischen 0 und 120 Jahren, sagt die Leiterin. Das Zentrum hilft bei der Ausbildung und der Erziehung von Kindern. Aber auch ehemalige Gefangene im jüdischen Ghetto während des Zweiten Weltkriegs gehören zu unseren Besuchern. Tanzen, Singen, jüdische Tradition, Ferienlager, Festivals, Konzerte. Schwer zu sagen, was wir nicht machen. Wir betreuen das jüdische Museum. Es ist das einzige in der Stadt, wo Sie noch das alte Odessa kennenlernen können. Das Migdal, auf Deutsch Mandel, ist in einer ehemaligen Synagoge im Zentrum von Odessa untergebracht. Die jüdische Gemeinde bekam das Gebäude nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion zurück. Doch die Freude über das Jubiläum hielt nicht lange. Russlands Angriff auf die Ukraine traf auch die jüdische Gemeinde in Odessa bis ins Mark. Kira Werchowska ist eine Sängerin, die auch in Russland eine kleine Fangemeinde hatte. Ich hätte nicht gedacht, dass meine Enkel einmal aus der Ukraine vor den Russen nach Deutschland fliehen würden. Das ist eine furchtbare Sache, die schnell zu Ende gehen muss. Vergewaltigungen, Morde, Eltern, die ihre Kinder vor ihren Häusern beerdigen. Mir kommt das schlimmer vor als der Faschismus. Der Rabbiner der Chabad-Gemeinde hatte beschlossen, Frauen und Kinder bei der Evakuierung nach Berlin zu helfen. Auch die Tochter von Kira Werchowska machte sich auf den Weg. Zusammen mit den drei Enkelkindern und dem Mann von Kira. Den Mitarbeitern der Gemeinde erlaubte der Rabbiner in dieser Zeit, auch am Sabbat zu arbeiten. Die Gemeinde ist eine Chabad-Gemeinde, eine Bewegung im Judentum, die eher mystisch und neochassidisch ausgerichtet ist und nach außen eher konservativ wirkt. Aber in dieser Situation dürfte auch von Freitag bis Samstagabend gearbeitet werden. Entsetzt sei sie darüber, sagt Kira Werchowska, mit welchen Lügen der russische Präsident Wladimir Putin den Krieg begründete, dass er in der Ukraine Nazis bekämpfe. Eine absurde Begründung, sagt sie, und vergleicht den Judenhass in der Ukraine mit dem in Deutschland. Ich habe meine beiden Männer, also meinen Ehemann und meinen Enkel, nicht davon überzeugen können, dass sie in Deutschland nicht mit der Kippa herumlaufen sollen, dass sie den Kopf mit etwas anderem bedecken sollen und dass sie ihre Tzitzit ein bisschen verstecken. In Odessa ist das nicht nötig, aber in Deutschland wurden sie gewarnt, sich so offen als Juden zu zeigen. Das ist die Antwort auf die Frage, ob es hier Faschismus gibt. Natürlich gibt es in der Ukraine Faschisten und Antisemitismus, aber im weltweiten Vergleich ist das nichts. Etwa 1000 Familien besuchten das Gemeindezentrum bis zum Krieg. Rund 70% von ihnen hätten die Stadt verlassen, zumindest die Frauen und Kinder. Und dennoch lebt das Gemeindezentrum. Im Erdgeschoss ist etwa ein Dutzend Kinder dabei, Postkarten zu basteln mit einer Friedenstaube. Unter der Anleitung von Marina Ashokina. Sie ist Physikerin und gibt ihr zum ersten Mal in ihrem Leben Zeichenunterricht. Den Kindern, die sehr traurig sind und die weinen, helfe ich besonders. Ich gebe ihnen andere Aufgaben, damit sie ihr Leid aus sich herausmalen. Viele malen in schwarzen Tönen. Alles ist dunkel. Sie malen die Grausamkeiten des Kriegs. Aber ich habe das Gefühl, das ist in den vergangenen Wochen ein kleines bisschen besser geworden. Die Kinder arbeiten an sich und wir helfen ihnen dabei. Die Kinder nehmen am Sommerlager des Gemeindezentrums teil. Sie gehen gemeinsam in den Zoo, zum Bowling und werden in den jüdischen Kampfsport Krav Maga eingewiesen. Um sie kümmern sich nicht nur Lehrkräfte, sondern auch Matrechim, also junge Betreuer, die sie auf ihrem Weg begleiten. Eine von ihnen ist Polina Blinder. Es ist jetzt wichtig für die Menschen, dass sie einander näher sind. Auch die jüdische Gemeinde rückt zusammen. Deshalb kommen jetzt Menschen zu uns, die noch nie gekommen sind. Sie fühlen sich hier sicherer. Wir hoffen, dass das auch nach dem Krieg so bleibt. Der Krieg ist furchtbar, aber wir hoffen, dass uns das Gute, das er mit sich bringt, erhalten bleibt. Für die Kinder sei der Krieg inzwischen Alltag geworden, sagt Polina Blinder. Bei Luftalarm versammelten sie sich alle im Korridor, der als sicherer gilt, und breiteten Brettspiele auf dem Boden aus. Schwerer zu ertragen sei der Krieg für die älteren Mitglieder der Gemeinde, wirft Lilia Tempitska ein, eine Schülerin, die ebenfalls als Matrech mithilft. Wir hatten eine 98-Jährige in der Gemeinde. Sie ist im Zweiten Weltkrieg vor den Deutschen geflohen. Nun ist sie wegen der russischen Bombardements nach Israel emigriert. Sie hat gesagt, dass sie das Gleiche jetzt noch einmal erleben musste und dass sie das nie für möglich gehalten hätte. Wenn sie uns noch vor ein paar Monaten vom Zweiten Weltkrieg erzählt hat, dann waren das für uns wie Märchen. Jetzt wissen wir, wie sich das anfühlt. Die 98-Jährige sei gut in Israel angekommen. Der Krieg entzweit an manchen Stellen, aber auch die jüdische Welt, räumt Kira Werchowska ein, die Leiterin des Gemeindezentrums. Von jüdischen Gemeinden in Russland komme kaum Kritik am Krieg. Die Juden in Russland sind nicht immer auf unserer Seite. Sie unterstützen den Krieg nicht, aber sie schweigen. Nicht, dass ich darüber sehr enttäuscht wäre. Ich verstehe, wenn sie den Mund aufmachen, dann sind sie in Gefahr. Dann werden ihre Organisationen geschlossen und sie wollen ja den jüdischen Bürgerinnen und Bürgern helfen. So kommentiert Kira Werchowska auch die Haltung Israels zum Krieg, dass die Ukraine nicht mit Waffen unterstützt. Israel sei einfach selbst zu verwundbar. Es müsse zwischen den USA und Russland balancieren, meint die Leiterin des Gemeindezentrums.
Das jüdische Gemeindezentrum Migdal in Odessa. Florian Kellermann hat es für uns besucht. Und wir beleuchten dieses jüdische Gemeindeleben in der ukrainischen Hafenmetropole weiter. Viele, gerade ältere Jüdinnen und Juden, fühlen sich an das Trauma der Shoah erinnert. Andrea Bär hat in Odessa Roman Schwarzmann getroffen, der die Shoah als Kind überlebte und sich heute in Odessa engagiert. Als Mitgründer und Vorsitzender des Verbandes der Ghetto- und KZ-Überlebenden und dafür unter anderem auch mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde.
Roman Schwarzmann steht in seinem Büro im jüdischen Zentrum in Odessa und blättert in der Mitgliederliste des Verbands der KZ- und Ghetto-Überlebenden der Region. Knapp 200 Menschen, die Hunger, Deportation, Folter, Mord und Totschlag miterleben mussten. Während der Besatzung der Deutschen und des damals Verbündeten Rumänien. Roman Schwarzmann wird als Kind ins Ghetto Berschat eingesperrt, rund 300 Kilometer nördlich von Odessa. Der russische Angriff löst bei dem alten Mann starke Gefühle aus, bei denen auch die gestohlene Kindheit eine Rolle spielt. Wir waren damals Kinder und Kinder nehmen Angst anders wahr. Du warst mit deiner Mutter und konntest dich unter ihrem Rock verstecken. Roman Schwarzmann muss sich sammeln. Und heute trage ich für meine Kinder, Enkel und Urenkel Verantwortung. Ich empfinde Angst, Empörung und noch vieles mehr. Ich rede hier mit ihnen, aber in mir kocht es vor Wut und Hass und vor Angst. Wie wird das alles enden und wann? Die Deutschen konnten uns als Juden nicht alle umbringen. Aber jetzt möchte das Putin tun, weil wir Ukrainer sind. Der Verband der KZ- und Ghetto-Überlebenden teilt sich die Etage mit Hesed Sha'are Zion. Und auf dem Gang stapeln sich Kartons. Es wird gepackt, verteilt und umgeschichtet. Hesed Sha'are Zion verteilt Medikamente, Lebensmittel, Hygieneartikel oder auch Heizkohle an rund 1000 Bedürftige. Auch Überlebende der Shoah benötigen Unterstützung, sagt Roman Schwarzmann. Zumal Odessa immer wieder angegriffen wird. Vor einigen Tagen ist eine Rakete nahe meines Hauses eingeschlagen. Dann sitzt du da. Das ist doch kein Leben, denn du kannst nur noch leben von einer Minute zur nächsten. Seit mehr als 3 Jahrzehnten betreibt er ukrainische Erinnerungskultur für das jüdische Leben, vor allem in und um Odessa. Roman Schwarzmann hat unendlich viel bewirkt und scheint kein Mann, der einfach so aufgibt. Doch der Angriff Russlands, der macht ihm zu schaffen. Auch weil viele Jüdinnen und Juden die Ukraine deswegen verlassen müssen. An diesem Vormittag ist auch seine Tochter aufgebrochen. Für immer. Sie ist heute gefahren. Ich war im Krankenhaus und konnte sie deswegen nicht verabschieden. Meine Tochter ist nach Israel.
Israel.
Es folgt eine lange Pause.
Also
dieser Krieg ist eine enorme Zäsur für das ukrainische Volk und das ukrainische Judentum. Für uns ist das eine große Tragödie. Das werden wir diesem Volk und diesem Land Russland niemals verzeihen.
Jüdisches Gemeindeleben in Odessa auch in Kriegszeiten. Aus Odessa war das ein Bericht von Andrea Beer. Und diesen zweifachen Blick auf die ukrainische Hafenstadt, den können Sie auch nachhören im Anschluss an diese Sendung unter deutschlandfunk.de. Was Unternehmen machen, wenn sie Nachwuchssorgen haben, Praktika anbieten etwa, einen Stand auf Karrieremessen aufbauen, sowas alles ist für eine Ordensgemeinschaft, für ein Kloster eher schwierig. Aber es gibt trotzdem eine Möglichkeit, in das Leben einer Nonne oder eines Mönchs sozusagen mal unverbindlich reinzuschnuppern, im Rahmen eines sogenannten freiwilligen Ordensjahres. Ein Jahr Leben im Kloster, analog zum freiwilligen sozialen Jahr. Aber, das sagen diejenigen aus den Klöstern, die das anbieten, eine Marketingmaßnahme zur Nachwuchsakquise ist das nicht. Burkhard Schäfers hat die Benediktinerinnenabtei Engeltal in der Nähe von Frankfurt besucht und dort eine Freiwillige getroffen.
Ein bisschen befremdlich. Man hat natürlich ein gewisses Bild im Kopf, gerade diese Strenge, und man lebt da so.
Ihr Tag hat eine klare Struktur und das Leben feste Regeln. Die Benediktinerinnen im Kloster Engeltal leben in Klausur. Laudes, Mittagsruhe, Vesper und Komplett prägen den Alltag.
Ich komme ja aus einem ganz anderen Leben und da natürlich von heute auf morgen reinzutauchen in sein Leben, das ist schon herausfordernd.
Johanna Hauf ist 26 Jahre alt und Freiwillige auf Zeit im Kloster. Davor hat sie als Ergotherapeutin in einer Praxis gearbeitet und mit ihrem Freund in der gemeinsamen Wohnung gelebt. Dann kam die Trennung.
Mein letztes Jahr war einfach so ein Umbruch. Beziehung, Partnerschaft hat sich aufgelöst. Beruflich wollte ich schon seit ein paar Monaten irgendwie eine Änderung haben. Man gibt sehr, sehr viel auch als Therapeutin und da so gerade Mitte 20 sich nochmal zu orientieren, was ist mir wirklich wichtig oder wo möchte ich wirklich hin und einfach mal gerade so in dieser schnelllebigen Zeit bei mir selber anzukommen.
Aus ihrer Heimatstadt Göttingen zog Johanna Hauf ins hessische Kloster Engeltal. Hier hat sie im Wohnhaus der Schwestern ein kleines Zimmer unterm Dach mit Bad auf dem Flur. 5 Monate Ora et Labora.
Weil es auch nicht darauf ankommt, wie viel schaffe ich in der Zeit, wie häufig im Arbeitsleben so viel wie möglich in dieser Zeit zu schaffen, sondern es kommt einfach darauf zu beginnen und das einfach zu tun. Und wenn etwas nicht fertig ist, dann ist es so und das genieße ich hier an dieser Struktur. Und dann ist die Gebetszeit und dann lassen wir das liegen und dann gehen wir in die Kirche.
Das Freiwillige Ordensjahr gibt es seit 2019. Es ist eine Idee der Deutschen Ordensobernkonferenz. Interessierte können zwischen 3 und 12 Monaten ins Kloster gehen. Manche sind strenger mit Klausur und Schweigen, andere haben weniger Regeln. Bundesweit machen fast 60 Gemeinschaften mit. Darunter sind lediglich 1/5 Männerorden, der Rest sind weibliche Orden, wie die Benediktinerinnen im hessischen Kloster Engeltal. Deren Äbtissin Elisabeth Kralemann sagt:
Wir Ordensleute sind davon überzeugt, dass unser Leben sinnvoll ist. Auch die Regeln, nach denen wir leben, dass sie auch durchaus Menschen etwas sagen können, die nicht im Kloster leben. Früher waren die Klöster eher abgeschlossen. Da haben wir uns, würde ich sagen, in den letzten Jahrzehnten sehr stark geöffnet nach außen hin.
Die Resonanz aufs Freiwillige Ordensjahr ist bescheiden. Seit dem Start vor 3 Jahren haben deutschlandweit erst 50 Freiwillige mitgemacht. Das mag unter anderem an der Pandemie liegen, vor allem aber wohl daran, dass es den meisten Menschen fern liegt, ins Kloster zu gehen. Etliche Gemeinschaften sind überaltert und haben Nachwuchssorgen. Das Ordensjahr, also eine Art Marketingkampagne? Schwester Elisabeth sieht das anders.
Das soll keine Werbeaktion sein, sondern ein ganz offenes Angebot. Das ist völlig unverbindlich. Das können junge Frauen sein vor der Ausbildung oder dem Studium. Das können Frauen und Männer im mittleren Alter sein, wo vielleicht die Kinder aus dem Haus gegangen sind. Und das können schließlich auch Ältere sein, das ist ausgeschrieben bis 75.
Die Benediktinerinnenabtei Engeltal liegt 30 Kilometer nordöstlich von Frankfurt im hessischen Wetteraukreis, abgeschieden an einem Hang inmitten von Wiesen und Wäldern. Schon im 13. Jahrhundert siedelten sich hier Zisterzienserinnen an. Zerstört im Dreißigjährigen Krieg, wurde Engeltal im 18. Jahrhundert im barocken Stil wieder aufgebaut. Während der Säkularisation wurde das Kloster aufgelöst und bestand lange Zeit als Hofgut weiter. Vor 60 Jahren schließlich zogen hier wieder Ordensschwestern ein.
Wir sind hier jetzt im Klostergarten, aber im Klausurbereich, das heißt eigentlich haben hier nur die Schwestern Zutritt. Die bauen hier ihr eigenes Gemüse an, da können wir jetzt gleich einmal vorbeigehen.
Vormittags und nachmittags arbeitet Johanna Hauf im großen Klostergarten zwischen Kartoffeln, Sonnenblumen und Tomaten. Sie ist über den Bundesfreiwilligendienst in Engeltal. Das deckt die Versicherungen und ein kleines Taschengeld.
Ich hatte vorher, wo ich dann den Wunsch hatte, sozusagen in ein Kloster zu gehen, auf Zeit, dass ich einfach draußen arbeiten möchte. Als Therapeutin war ich ganz, ganz viel drin und habe eigentlich die Sonne nur nach Feierabend mal gesehen, wenn sie mal da war. Und das war dann eigentlich der Impuls, als ich hier im Garten gestanden habe und mir gesagt wurde, was dann so die Aufgaben wären, dass das für mich sich dann einfach richtig angefühlt hat.
Zum Kloster gehören die Kirche und der angrenzende dreiflügelige Hauptbau, ein Gästehaus und die Wirtschaftsgebäude. Auf der weitläufigen Anlage gibt es ständig etwas zu tun, bei den Beeten, im Gewächshaus oder auf der Obstbaumplantage. Auch ein Bienenstock und ein Biotop mit Teich gehören dazu.
Früher war es auch so, dass die Schwestern gar nicht die Klausur verlassen durften. Das war wirklich sehr, sehr streng und ich glaube, gerade wie so ein Biotop, wo man einfach in so eine kleine andere Welt mal abtaucht, tut ganz gut, um auch mal aus der Enge, die ich jetzt von außen wahrnehme, doch auch mal einfach einen anderen Blick zu haben, was anderes zu sehen.
14 Benediktinerinnen zählt die Gemeinschaft von Engeltal. Mehrheitlich sind sie im hohen Alter. Die beiden ältesten Schwestern sind 98 und 95. Deshalb seien die Freiwilligen eine willkommene Unterstützung, sagt Schwester Johanna Stür.
Der heilige Benedikt hatte ja immer so das rechte Maß im Auge, also ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Gebet und Arbeit. Also die Arbeit ist eingebunden in unsere Tagesstruktur. Hinzu kommt, dass wir immer schauen, wo hat der Einzelne so seine Qualifikation, was macht ihm Spaß. Und entsprechend teilen wir auch die Arbeit ein.
Die 70-Jährige ist Restauratorin und hat ihre Werkstatt in einem der barocken Wirtschaftsgebäude des Klosters. Die Werkstatt gehört zum Diözesanmuseum des Bistums Mainz. Gerade kümmert sich Stür um einen Schrein aus dem 16. Jahrhundert. Sie ist überzeugt, im Freiwilligen Ordensjahr können Menschen die Erfahrung machen, wie Arbeit, Gebet und Gemeinschaftsleben Hand in Hand gehen können.
Man nimmt nur etwas mit, was man erfahren hat. Man kann sich vieles nicht aus Büchern erlesen, sondern durch das Mitleben gewinnt man eine Portion an Lebenserfahrung. Und dass man erfährt, wie viel dazu gehört, eine klösterliche Gemeinschaft intakt zu halten. Das fällt auch nicht alles vom Himmel. Und die Klöster sind keine Schonräume.
Die katholische Kirche befindet sich in einer ernsten Krise. Trotzdem seien Klöster wichtige Orte, sagt Elisabeth Kralemann. Sie ist 73 Jahre alt und seit fast 20 Jahren Äbtissin.
Ich denke, dass die Menschen heute Orientierung brauchen. Einfach, die sind oft so verunsichert und erschüttert durch vieles, was jetzt war. Also angefangen mit der Corona-Pandemie, jetzt der Krieg in der Ukraine, die wirtschaftliche Lage, das Bangen, ob wir noch genug Gas bekommen. Das sind Dinge, die Menschen ja doch sehr existenziell berühren. Und da können die Klöster Zentren sein, Orientierungspunkte für Lebens- und Glaubensfragen. Hier aufzutanken, sich neue Kraft zu holen, um dann wieder gestärkt in den Alltag, der nicht besser geworden ist, danach wieder zurückzukehren.
Die Situation ihrer Kirche beschäftige sie, sagt Schwester Elisabeth, die sich wünscht, dass Frauen zu Priesterinnen geweiht werden können und der priesterliche Zölibat freigestellt wird. Auch in der Gemeinschaft komme manchmal die Frage auf, können wir dieser Kirche noch angehören?
Ich bin ganz bewusst in dieser Kirche und bleibe auch in der Kirche. In allen Jahrhunderten war die Kirche nie makellos, kann es auch gar nicht sein. Das ist ja auch eine menschliche Institution. Darum kann ich mich weiter engagieren und versuche Dinge, wie mit Menschen umgegangen wird, die Machtfrage und so, das in unserem kleinen Rahmen anders zu machen.
Womöglich waren die Benediktinerinnen von Engelthal überrascht, als sich mit Johanna Hauf ausgerechnet eine junge evangelische Christin fürs Freiwillige Ordensjahr vorstellte.
Ich bin auch konfirmiert und auch in meinem evangelischen Glauben drin. Und es gibt halt wenig Ordensgemeinschaften, die evangelisch laufen.
So ist ihre Zeit im Kloster auch eine kleine Reise in eine andere Kultur. Und umgekehrt gehört es zu den benediktinischen Grundsätzen, Gäste aufzunehmen.
Jemand, der neu kommt, bringt ja automatisch seine Fragen mit und Impulse mit, auch aus der Berufswelt. Von daher ist das für uns auch eine Bereicherung, unser Leben mal hinterfragen zu lassen. Die vielen Psalmen, die wir beten, die ja oft erklärungsbedürftig sind, die man nicht gleich so schnell verstehen kann.
Ich war immer so ein Typ, die in allen möglichen Situationen auch gerne Musik gehört hat. Ich habe aber gemerkt, dass ich einfach Ruhe gebraucht habe. Und hätte ich, glaube ich, so eine Weltreise oder Work and Travel oder sowas gemacht, dann hätte ich viele Eindrücke bekommen. Aber ich glaube, ich wäre dann nicht an diesem Ruhepunkt angekommen.
Im Kloster bleiben wird Johanna Hauf nicht. In ein paar Tagen tritt sie eine neue Stelle in einer Wohngruppe für Menschen mit Behinderung an. Wenn sie davon erzählt, klingt das, als habe sie in den zurückliegenden Monaten Orientierung gefunden. Einen Schlüsselmoment hatte sie bei der Gartenarbeit.
Dass ich im Unkraut saß und irgendwann kam ich drauf und dachte, es gibt ja auch innerliches Unkraut, es gibt Gedanken, es gibt Gefühle und die dann einfach Stück für Stück zu nehmen und durch was Schönes zu ersetzen. Das war wirklich so der Aha-Moment.
Ein Jahr Leben im Kloster im Rahmen des Freiwilligen Ordensjahres. Burkhard Schäfers hat eine dieser Freiwilligen getroffen. Und das war's mit Tag für Tag für heute. Hier gibt's jetzt die Nachrichten und dann wie immer freitags die Lebenszeit. Andreas Stopp fragt dort: In Anbetracht von Krieg und Krise, wie blicken Sie auf Herbst und Winter? An dieser Sendung können Sie sich wie immer beteiligen unter unserer Hörernummer 00800 4464 4464 oder mit einer Mail direkt ins Studio lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und für Tag für Tag war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.
Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion, aber es gibt natürlich noch mehr, etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur. Jeden Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten, andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt, Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der DLF-Audiothek.